Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Jetzt habt ihr quasi beides nebeneinander. Ein Lied, was diesen Anspruch ausdrückt von dem, was unsere Taten bewirken sollen und können. Unsere Taten als Beweis der Liebe Gottes quasi in dieser Welt. Auf der anderen Seite diesen Videoclip, der zeigt, was Taten kaputt machen können. Dieser Filmausschnitt ist aus dem Film Ab, bitte, und eigentlich ist noch das Bessere als der Film, der Roman, der genauso heißt, Ab, bitte. Einer der bedeutendsten Romane der frühen 2000er Jahre, sagt man. Also der letzten 17 Jahre gehört er zu den bedeutendsten Romanen. Die zwei Frauen, die ihr hier seht, sind Schwestern. Die jüngere, Bryony, hat vor 5 Jahren, glaube ich, also als 13-jähriges Mädchen, hat sie eine Situation zwischen den anderen beiden, ihrer großen Schwester und Robbie, beobachtet und total missinterpretiert. Ihre Beobachtung führte damals dazu, dass sie misstrauisch wurde diesem Robbie gegenüber, den sie eigentlich gern hatte, sogar ein bisschen ihr Idol war, der Freund der Familie, der auf dem Landsitz ihrer Eltern ein- und ausging. Aber in ihrem 13-jährigen kleinen Kopf hatte sich durch ihre Beobachtung festgesetzt, dieser Typ bedrängt meine große Schwester. Dabei war die gerade dabei, sich in ihn zu verlieben. Und dann geschieht auf diesem Landsitz tatsächlich eine Vergewaltigung an einem anderen, an ihrer Cousine. Wieder beobachtet Bryony die Szene. Sie kann den Täter nicht erkennen, aber ihr ist sofort klar, wer das wohl sein muss. Und darum behauptet sie dann gegenüber der Polizei, sie habe Robbie erkannt, weil sie sich ganz sicher ist. Er war es nicht, aber sein Leben wird von einer Minute auf die nächste zerstört. Also ein 13-jähriges Mädchen missinterpretiert die Realität und lädt eine Schuld auf sich, die sie nie wieder gut machen kann. Ein 13-jähriges Mädchen will das Gute und Gerechtigkeit, aber ihr Eifer macht dem Bösen eine Tür auf und vergiftet das Leben dieses Paares und letztlich auch ihr eigenes. Es ist nicht mehr gut zu machen. Corinna hat das vorhin schon gesagt, es geht heute um den vierten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses, um diesen Abschnitt gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Für den Moment, wir werden uns diesem Thema des apostolischen Glaubensbekenntnisses gleich zuwenden, sozusagen in der zweiten Hälfte der Predigt. Für den Moment bitte ich euch nochmal ein paar Minuten mit mir über unsere Realität nachzudenken, in der wir, glaube ich, stecken. Genauer gesagt darüber, ob so etwas wie Schuld und das Böse, dem die Tür aufgemacht wird durch Schuld, auch unsere Realität prägt. Das ist kein ganz einfaches Thema, das weiß ich. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich wahrscheinlich täglich Dinge tue. Also das ist mir nicht jeden Abend bewusst, was habe ich heute alles gemacht. Ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich ist es täglich, dass ich Dinge tue, deren Wirkung negativ auf andere Menschen ist. So, je nachdem, wie du so drauf bist, denkst du jetzt vielleicht, Pastoren sind doch eigentlich so halbe Heilige irgendwie. Oder du bist ganz anders drauf und denkst, nee, Pastoren, das sind alles so heuchlerische Pfaffen. Die Wahrheit ist, wenigstens für meinen Teil würde ich das mal behaupten, wir sind eher so durchschnittlich normal. So, jetzt denkst du vielleicht, ja klar, nobody's perfect, ne? Wir machen alle mal Fehler. Da stimmt auch jeder zu, so auf dieser Ebene. Wir alle machen mal Fehler. So. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich meine. Es scheint mir so zu sein, dass die Normalität leider die ist, dass wir täglich Fehler von der Art machen, dass sie dem Bösen eine Tür aufmachen und Menschen dauerhaft verletzen. Manchmal nur ein bisschen, manchmal schwerer. Von Fehlern dieser Art spreche ich, die andere Menschen bewusst oder unbewusst, meistens wahrscheinlich sogar unbewusst, wehtun. Und manche von unseren Taten sogar so, dass Menschen sich daran Jahrzehnte später noch erinnern. In diesem Interview vorhin, was ihr da gesehen habt, der Mann, der sich als Erwachsener noch daran erinnert, dass ein Lehrer ihm gesagt hat, lassen Sie es doch gleich bleiben, schaffen Sie eh nicht. Ist das eine Kleinigkeit? Als Erwachsener weiß er das noch. Es gibt einen Menschen, wir lachen jetzt gemeinsam darüber, aber der sagt mir, du hast mir als Teenie gesagt, ich könne nicht singen. Habe ich wohl angeblich tatsächlich. Ich streite das dann immer ab, aber ich war sein Jugendpastor. Er ist drüber weg. Er hat mir auch nicht geglaubt und singt heute in einer Band. Aber, also er weiß das heute noch. Der gleiche Mann und ein anderer ja auch in dem Interview erinnert sich auch daran, wie sie selbst beteiligt waren, Schwächere fertig zu machen. So. Ihnen die Würde zu nehmen. Was ist wohl aus diesen geworden? So. Und ich fürchte, ich bin so ähnlich. Zum Glück würde ich die Privatsphäre von anderen verletzen, wenn ich jetzt erzählen würde, an was ich denke. Ja, das kann ich mich ein bisschen dahinter verstecken. Wie das konkret aussieht, wenn ich manchmal einfach meine Realität missinterpretiere und dann handle. Und zwar schnell. Meistens mit Worten. Manchmal mit Schweigen. Und mich schuldig mache. Oft ohne es in dem Moment dann zu ahnen, weil ich mich ja im Recht fühle, sonst würde ich ja nicht so handeln. Weil ich meine, ich werde hier angegangen, ich muss mich verteidigen. Weil wahrscheinlich etwas in mir angetriggert wird, was mich so handeln lässt. Etwas, was wahrscheinlich mit meiner Vergangenheit zu tun hat, manchmal weiß ich das auch, war, weil ich so geworden bin. So einer, der dann so reagiert. So. Und dann passiert das ziemlich oft auch anderen mir gegenüber, ne, die schuldig an mir werden. Und dann wird die Welt ein bisschen dunkler, weil sie so geworden sind, wie sie eben sind. So, ich rede hier nicht von Bagatellen, also doch, wahrscheinlich rede ich von Bagatellen, aber für den Moment, wo man das erlebt und wo man es tut, so ist es keine Bagatelle. Es greift das Leben an. Wie viele Leute habe ich mich beim Vorbereiten gefragt? Also den einen mit dem Singen da, aber wir können heute lachen, an den, der fiel mir ein. Aber wie viele Leute laufen eigentlich über diesen Planeten, denen es besser ging, wenn ihr Kontakt mit mir ein anderer gewesen wäre? Also, hast du darüber schon mal nachgedacht? Also jetzt nicht in Bezug auf mich, sondern auf dich. Wie vielen Leuten ging es vielleicht besser, wenn sie das mit dir nicht erlebt hätten? Kein schöner Gedanke. Ich sage das nicht mit dem Ziel, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Mein Gefühl dieser ganzen Sache gegenüber ist übrigens auch gar nicht so sehr schlechtes Gewissen. Das hat vielleicht jetzt, da kommt wieder eine andere Charakterschwäche von mir durch. Ja, aber, sondern mein Gefühl ist eher, dass der Ohnmacht und der Traurigkeit, dass es so ist. Ja, dass so wie ich bin, zu sowas führen kann. Auch zu Gutem, na klar, ne? Also man muss sich auch nicht schlechter machen. Also meine Taten haben auch gute Wirkung, aber eben auch schlechte. So, und man kann manches kann man nie wieder gut machen. Bryony, die Täterin in diesem Film da, die Täterin, ist eigentlich eine absolut liebenswerte Person. Also ein quirliges Mädchen mit 13, mit einer sehr ausgeprägten Fantasie, was da auch ein bisschen das Problem ist, mit Tatendrang, mit einem Gerechtigkeitsbewusstsein. Der Roman zeigt das Dilemma von nicht wieder gut zu machender Schuld, obwohl der Täter kein böser Mensch ist, sondern der, mit dem man sich identifiziert, wenn man das Buch liest. Und das Ergebnis von so etwas ist immer Zerstörung von Vertrauen, das ist hin bei denen, von Beziehung, von Lebensglück. Schuld führt zu Trennungen und tiefe Schuld, große Schuld führt manchmal zu unüberwindbaren Trennungen. Und man kann verzweifeln, finde ich, angesichts der Erkenntnis, dass dieses Muster, was wir so im Kleinen erleben, die Welt bis zu den ganz großen Zusammenhängen zu durchziehen scheint. Syrien. Tausende Menschen sind da ja irgendwie Akteure in diesem ganzen Durcheinander. Ja? Also von den großen politischen Entscheidern über Staaten, die ihre Interessen, ihre Eigeninteressen in diesem ganzen Ding haben, über Soldaten oder Milizen, die tatsächlich die Waffen betätigen, über die Opfer, in denen, nehme ich an, in vielen Hass wächst, über die Geheimdienste, die irgendwelche Informationen sagen oder zurückhalten, über Journalisten, die das Ganze dann interpretieren und darüber schreiben, bis hin zu dir und mir, die wir auch irgendwie aktiv in dem Ganzen sind und wenn es nur am Stammtisch ist oder ein Facebook-Post oder irgendwas. Wir mischen da. Irgendwie sind wir involviert, auch wenn wir weit weg sind. Und der wahrscheinlich ist der kleinere Teil dieser ganzen Akteure tatsächlich ein Mensch mit böser Absicht. Und selbst die mit bösen Absichten waren irgendwann mal kleine Jungs und kleine Mädchen, die hoffnungsvoll in dieses Leben guckten und erwarteten, dass dieses Leben nett zu ihnen ist. Und irgendwie sind sie so geworden. Aber der kleinere Teil hat böse Absichten in dem Ganzen, nehme ich einfach mal an. Der größere Teil sagt und tut wahrscheinlich von dem er denkt, das muss jetzt sein. Das ist jetzt richtig, das ist so. Und doch, und das finde ich das Frustrierende, entwickelt das Böse in all dem fast wie so eine Eigendynamik und du kannst es nicht aufhalten. Ist das eine gute und richtige Tat, einen Luftschlag gegen das syrische Assad-Regime zu führen, wenn die doch Giftgas 2 Tage vorher versprüht haben? Ist das gut und richtig? Oder gibt das genauso wieder dem Bösen Raum, noch mehr Raum? Sollte hinter dem Giftgasanschlag jemand ganz anderes stecken? Wer kann eigentlich überhaupt noch sagen in solchen Konflikten, was richtig und was falsch ist, was wahr und was Lüge ist? So, also das Böse entwickelt eine Eigendynamik und zerstört Vertrauen. Wem kann man noch vertrauen? Auch auf diese großen Konflikte. Welche Information ist vertrauenswürdig? Es zerstört Beziehungen, es zerstört Würde und es zerstört Leben. Oh, habe ich das klein geschrieben? Naja. Menschen werden tief getrennt, Täter und Opfer. Und je komplexer die Sache wird, desto schwerer ist es überhaupt noch zu unterscheiden zwischen Tätern und Opfern. Menschen werden zu getrennt, Staaten werden zu Kriegsparteien. Und das Dilemma ist, dass man daneben steht. Und das nehme ich immer noch an. Nicht viele das so wollen. Und es doch passiert. Das Muster von Schuld und daraus entstehendem Unglück zieht sich durch wie durch unser kleines Leben bis hin zu den großen Zusammenhängen. So. Am kommenden Freitag ist Karfreitag. Das Kreuz. Und wir denken an diesem Karfreitag an den Tod des Menschen Jesus von Nazareth. Da kam er her, Zimmermann. Er wurde durch einen Justizskandal zum Tod verurteilt und von einem Regime, dem Römischen Reich damals, von einem Regime hingerichtet. Die genauen Gründe für seine Todes, also für dieses Urteil, die sind gar nicht so einfach zu rekonstruieren. Das ist kompliziert und wenn man die verschiedenen Lebensberichte, die 4 Lebensberichte liest, dann weichen die ein bisschen voneinander ab und die Interessenlage und so, es ist ein bisschen komplex. 2 Interessenlagen sind allerdings bei allen 4 ziemlich klar. Da ist auf der einen Seite die regierende Macht, das Römische Reich. Das muss auf jeden Fall und um jeden Preis verhindern, dass ein Volksaufruhr entsteht, wenn hier ein Typ durchs Land und vor allen Dingen durch die Hauptstadt läuft und auch noch zu der Zeit, wo das Passafest gefeiert wird, da sind Hunderttausende mehr Leute in der Stadt als sonst. Ja, und hier läuft ein Typ durch die Gegend, der sagt, das Reich Gottes ist nah. Also das riecht nach Aufruhr. Das ist gefährlich für das Römische Reich. Und auf der anderen Seite ist da die religiöse Macht, die jüdische Führung, die öffentliche Gotteslästerung nicht länger hinnehmen kann, dass dieser Mensch proklamiert, zu diesem Reich Gottes gehören auch unreine Menschen, aus religiöser Sicht unreine Menschen. Also Zöllner, Prostituierte, Sünder, die sind da eingeladen, die gehören da dazu. Das Leben dieses Mannes war tatsächlich dieser einen Sache gewidmet. Das Reich Gottes zu verkündigen und beispielhaft vorzuleben. Dem war das gewidmet. Um das Muster von Schuld und Trennung zu überwinden. Und zwar durch Handlungsmuster, unseren Handlungsmustern diametral entgegenstehen. Der sagte, im Reich Gottes, da wird Gewalt auf jeden Fall mit Gewaltlosigkeit beantwortet. Da wird Hass auf Hass immer mit Liebe reagiert. Da wird Entwürdigten ihre Würde wiedergegeben. Da werden Feinde an einen Tisch eingeladen. Da wird Schuld vergeben. Da wird man nicht verurteilt. So geht Reich Gottes, sagte Jesus. Und jeder darf, eigentlich sagte er sogar, eigentlich muss jeder dazugehören können. Vor allem, das war seine Predigt, die von der Gesellschaft Ausgestoßenen, die, von denen man sich getrennt hat, also die Kollaborateure, die deren Lebensstil irgendwie nicht passte, ja, der aus dem Rahmen fiel, die sozial Auffälligen, die von Aggression Geschüttelten, die Kranken, die Ausländer, die Randständigen. So. Reich Gottes überwindet Trennungen. In Jesus von Nazareth trat die liebende Wirklichkeit Gottes in diese Welt, zeigte, wie Leben geht und Trennungen überwunden werden können. Und diese liebende Wirklichkeit Gottes gerät fast zwangsläufig zwischen diese beiden Mächte. Sie gerät praktisch in Konflikt mit den Mustern, die in unserer Welt gelten. Wo klar ist, wer die Macht hat, wird sie behalten. Und wer sagt, wer drin und draußen ist, der will das auch weiterhin sagen. Jesus von Nazareth liebte ohne Bedingungen jeden und furchtbarerweise, gerade das zieht den Hass von Menschen auf ihn. Gerade deshalb, weil er jeden liebt und diese Trennungen aufhebt, die wir Menschen aufstellen, um die anderen die Bösen nennen zu können. Gerade das zieht den Hass auf sich. Wir hören jetzt den Bericht der Verurteilung und Kreuzigung des Jesus von Nazareth, so wie Johannes, der Evangelist Johannes, ihn überlieferte.
Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen: Es lebe der König der Juden! Und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone. Und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: Hier ist er jetzt, der Mensch. Aber sowie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und sagte Jesus, woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte, der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lasst ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, »Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn.« Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, »Sieh, das ist jetzt deine Mutter.« Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb.
Ich glaube an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Christen glauben, dass in diesem barbarischen Geschehen, was ihr jetzt nach der Johannesversion gehört habt, vor den Toren im April, etwa um das Jahr 30 nach Christus, dass darin die große Hoffnung, in diesem Geschehen, die große Hoffnung der Menschheit liegt. Die große Hoffnung für unsere Muster, wie wir mit Schuld und Bösem umgehen. Wie kann das sein? Vor 2000 Jahren starb ein Unschuldiger. Okay, gestern auch wahrscheinlich irgendwo. Warum liegt in diesem Geschehen Hoffnung der Welt? Natürlich kann man darauf nur hoffen, wenn man in diesem Menschen, Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes, Jesus Christus, sieht und sagt, in diesem Menschen ist uns Gottes Liebe persönlich begegnet. Das glaubten die ersten Christen dann, als dieser Gekreuzigte wieder auferstanden war, nach Ostern. Dann sagten sie, okay, dieser Gekreuzigte, das war Gottes Sohn. Ob du das jetzt glaubst, weiß ich nicht. Wenn du es glaubst, dann ist dir das Kreuzesgeschehen vielleicht trotzdem unlogisch. Ja, du glaubst das, aber was ist eigentlich an dem Kreuz so hoffnungsvoll? Und wenn du das nicht glaubst, dann kannst du zumindest zulassen, dass sich Gott dir zeigen möge, wenn du diese Geschichte mal auf dich wirken lässt. Ich versuche jetzt ein bisschen euch das näher zu bringen, was da passiert. Das Erste, was man sagen kann, und da bin ich noch ganz beim Glaubensbekenntnis, es ist wirklich geschehen. Wir reden von einem historischen Ereignis. Das ist dem Glaubensbekenntnis wichtig zu betonen. Ne? Habt ihr euch vielleicht schon mal drüber gewundert? Wahrscheinlich nicht. Aber man kann, wenn man drüber nachdenkt, sich wundert, was dieser Pontius Pilatus, dieser kleine römische Bürgermeister, wenn man so will, so ein kleiner Lokalkommandante, ja, der Römer, der Statthalter in Jerusalem, was der eigentlich, wie der das eigentlich ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Also das ist schon irgendwie speziell. Warum hat die frühe Kirche ihm diese Ehre zuteilwerden lassen, dass seit 1500 Jahren, seit es dieses Glaubensbekenntnis gibt, jetzt immer da, wo Christen dieses Bekenntnis formulieren und bekennen, sie den Namen dieses kleinen Provinzpolitikers da mitnennen? Weil es wichtig ist, dass es wirklich geschehen ist. Jesus von Nazareth, und jetzt im Rückblick, Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, litt real, wirklich, verurteilt von einer historischen Person an einem tatsächlichen Ort. Das ist dem Glaubensbekenntnis wichtig. Es ist ihm wichtig zu sagen, dieser Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt. Der starb real an einem Kreuz, wie viele Staatsfeinde Staatsfeinde des Römischen Reiches vor und nach ihm auch. Gekreuzigt, das heißt, diese Hinrichtungsart, das Schlimme an dieser Hinrichtungsart war neben der körperlichen Qual vor allem die totale Entwürdigung. Die totale Entwürdigung. Man vernichtete einen Menschen nicht nur körperlich, man vernichtete ihn auch als Persönlichkeit, auch sein Gedenken. Ja, also nach damaliger Denke war, wenn einer an einem Kreuz endete, dann war das quasi der Beweis, dieser Typ war sogar von Gott verflucht. Sonst endet man nicht an einem Kreuz. So. Das war praktisch der Beweis, das war Dreck hier. Dieser Mann war Dreck. Gekreuzigt, gestorben. Das Glaubensbekenntnis will sagen, dieser Jesus von Nazareth starb tatsächlich, also nicht nur so scheinbar. Der Schöpfer des Lebens verliert sein Leben. Der Tod ist das Ende aller Möglichkeiten. Also der Schöpfer des Lebens kommt an das Ende aller seiner Möglichkeiten, das Ende seiner Existenz. Dies widerfuhr Jesus tatsächlich. Und er wurde auch tatsächlich begraben, also dort, wo wir alle mal enden werden, im Grab. Und wer schon mal an einem Grab gestanden hat, weiß, da sinkt dann wirklich die letzte Hoffnung auf Besserung ins Grab für diesen Menschen. Und dann steht er noch hinabgestiegen in das Reich des Todes. In alten Übersetzungen dieses lateinischen Glaubensbekenntnisses steht sogar hinabgestiegen in die Hölle. Also Gott in der totalen Gottesferne. Verrückter Gedanke eigentlich. Also das Apostolikum behauptet, das ist alles wirklich geschehen, das ist wichtig. Was es nicht erklärt ist, ja, was bedeutet das eigentlich alles? Warum soll das Hoffnung sein? Warum soll das bitte die Welt retten? Das Neue Testament, besonders dann Paulus, erklärt dieses Geschehen am Kreuz und zwar mit ganz verschiedenen Metaphern. Also da kann man zum Beispiel lesen, das Kreuz, das ist die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Oder man kann, ein anderer Zugang wäre, am Kreuz opfert sich einer für andere. Also das ist wie dieses Sühnopfer im Alten Testament. Oder ein anderer Zugang ist, am Kreuz, da werden Menschen befreit. Das Hintergrundbild ist wie Sklaven, die man rauskauft. Oder eine andere Erklärung ist, am Kreuz wird der Mensch erlöst von der Last, schuldig zu sein. Oder am Kreuz wird die teuflische Macht des Bösen gebrochen. Das Kreuz ist wie so ein militärischer Sieg über eine Macht. So, das Kreuz mit dem Verstand zu erfassen ist schwierig. Ich habe erst überlegt, ob ich das mache. Die ganze Reihe haben wir ja so ein bisschen dogmatisch, so erklärend gehabt bisher. Ich gehe heute mal einen anderen Weg. Ich sage einfach mal, was es mir bedeutet. Das ist jetzt eher ein persönlicher Zugang als ein rationaler. Vielleicht lässt das dann Fragen von dir auch offen, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwie hilfreich. So, das Erste, was, wenn ich persönlich sage, was bedeutet eigentlich mir das Kreuz, dann muss ich sagen, und das ist wahrscheinlich was, was viele Menschen bewegt und bewegt hat über die letzten 2000 Jahre, dich vielleicht auch, wie auch immer man das mit dem Kopf verstehen soll hier, das, was hier geschah, das geschah für uns. Für mich sogar. Ja, also mich als einzelnen fehlerhaften Menschen, aber für uns als Gemeinschaft fehlerhafter Menschen. Das geschah für uns. Hier gibt einer sein Leben für mich. Jesus selbst hat es vorher mal zu seinen Lebzeiten gesagt, niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als der für andere sein Leben gibt. So, und was berührt mich daran? Dass es in dieser Welt anders ist. Also, in dieser Welt bin ich verantwortlich. Du bist verantwortlich für deine Taten, für die Guten und für die Bösen auch. So, das nimmt dir niemand ab. Selbst da, wo du es nicht wolltest, wie in diesem Film, du bist verantwortlich. Das ist so. Das gehört fast zur Menschenwürde, dass wir verantwortlich sind. Also, dass das jetzt einfach ein anderer tragen soll, das wäre für diesen Menschen entwürdigend. Jeder ist selbst verantwortlich. Das gehört auch ein bisschen zu unserem Stolz vielleicht. Ich bin verantwortlich, allerdings dann auch dafür, es besser zu machen, dafür gerade zu stehen. Sowieso bin ich in unserer Zeit für alles Mögliche verantwortlich, du auch. Es gibt eigentlich nichts umsonst. Du bist verantwortlich für dein Glück. Du bist verantwortlich für deinen Werdegang, was du aus dir machst, für deine Bildung, für dein Können. Für dein Aussehen. Ja, also ich meine, was du aus dir machst. Jetzt mal, du kannst nichts dafür, ob du blond bist oder aber was du aus dir machst. Marktwert, nenne ich das mal böse. Ja, also du bist da, mach was aus deinem Leben. Das liegt in deiner Verantwortung. Das sagt uns jedenfalls unsere Zeit. Du bist verantwortlich, deine Kinder gut zu erziehen. Du bist verantwortlich, möglichst ökologisch zu leben. Du bist verantwortlich, ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft zu sein. Und so weiter und so weiter. Du bist verantwortlich. Das ist schon auch etwas Gutes unserer Zeit und gleichzeitig etwas, unter dem man zusammenbrechen kann. Mir ist dieser Gedanke manchmal gar nicht so fern, dass ich denke, boah, ey, sag mal, irgendwann mag ich nicht mehr. Diese Welt sagt mir, du bist verantwortlich. Und deshalb, das kann ich nicht so richtig logisch sagen, aber deshalb trägt mich etwas an diesem Kreuzesgeschehen sehr tief. Wo jemand sagt, ich trage das. Jemand trägt meine Verantwortung. Ja? Da sagt einer, hey, ist für dich. Bei Gott scheint das anders zu sein. die Folgen meines Versagens trägt ein anderer. Die Folgen meines Versagens trägt ein anderer. Wo gibt's das in dieser Welt? Ich habe eben schon fast gesagt, das geht eigentlich in unserer Welt überhaupt nicht. Du kannst, wenn du versagt hast, dann bist du schuldig und nicht ein anderer. Jemand kann deine Schulden, deine finanziellen Schulden für dich bezahlen. Das geht. Aber wenn du einen Menschen hintergangen hast und daran leidest, dann kann nicht jemand kommen und sagen, weißt du was, ich nehme dir das ab. Ich habe den jetzt für dich hinter. Das geht nicht. Das bist immer noch du. So. Mich zieht das wie ein Magnet an, dass es bei Gott anders zu sein scheint. Jedenfalls, wenn ich dem Kreuz glaube. Und das zieht mich an, weil ich immer wieder merke, wir können die Verantwortung nicht alleine tragen. Ich kann die auch nicht einfach abgeben und sagen, ich bin aber nicht verantwortlich. Aber ich merke unter dieser Last der Verantwortung, ich kann die nicht alleine tragen. Und da gibt's hier einen, der sagt, für dich. So, das ist mein persönlicher Zugang. Ein anderer, mich fasziniert außerdem tief, dass das Kreuz behauptet, der Weg zum Leben, und da muss ich jetzt Ostern mitdenken, ne? Der Weg zum Leben führt durch Leiden. Oder andersrum, der Weg durch Leiden kann trotzdem ein Weg zum Leben sein. Und der Weg, mit dem Gott diese Welt retten will, ist tatsächlich einer, der nur durchs Leid gehen kann und dann zum Leben führt. Es gibt keinen anderen Weg. Das fasziniert mich nicht, weil das jetzt toll ist, dass es keinen anderen Weg gibt, sondern es fasziniert mich, weil mir scheint, ja, das ist irgendwie wahr. Das scheint irgendwie wahr zu sein in unserem Leben. Und mich fasziniert zu denken, und dahinter, hinter dem, was da in meinem Leben oder wenn ich diese Welt angucke, dahinter könnte Leben sein? Die Welt ist voller Leid, und wenn Gott in Jesus von Nazareth an einem Kreuz unter Pontius Pilatus, einem ungerechten Regimevertreter, litt, dann bedeutet das für mich, für uns, das tiefstes Leid, vor allen Dingen auch Leid an anderen, an dem, was andere uns antun, dass das kein Kennzeichen von Gottverlassenheit ist. Das ging ihm genauso. Und er sagt am Ende dieses Weges nicht, Mist, hat nicht geklappt, sondern es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Also der Weg durchs Leid als Weg zum Leben, finde ich einen sehr, sehr starken Gedanken. Dann offensichtlich solidarisiert sich Gott mit den Opfern. Also wenn am Kreuz von Jesus von Nazareth, wenn in Jesus von Nazareth Gott an diesem Kreuz hängt, dann solidarisiert sich Gott mit denen, die von anderen Gewalt erfahren, die schuldlos verurteilt werden, denen man die Ehre nimmt, die man ausstößt. Das, was Jesus die ganze Zeit gelebt hat, das lebt er jetzt hier bis zum bitteren Ende. Das liebe ich an dem Menschen, Jesus von Nazareth, und das liebe ich an Gott, der sich im Wesen dieses Menschen spiegelte. Der ist immer dort, wo die Opfer sind. Kürzlich, letzte Woche, las ich in einem Buch den Satz von einer Pastorin. Sie sagte, ich musste lernen, dass wo immer ich Menschen ausgrenze, sich Jesus auf der anderen Seite befindet. Finde ich einen starken Satz. Immer wo ich das tue, bemerke ich, dass Jesus auf der anderen Seite ist. Gott solidarisiert sich mit den Opfern. Was immer Menschen antun, ob mit böser Absicht oder aus Versehen, Gott fühlt den Schmerz des Verletzten. Und wenn du verletzt bist, dann fühlt er deinen. Denn irgendwie scheint das so zu sein, jede Schuld, die Menschen an Menschen antun, bezieht Gott auf sich. Und am Kreuz bündelt sich das quasi, wie in so einem Brennglas. Hier begegnet Menschen die personifizierte Liebe Gottes in Christus. Und die wird beantwortet mit brutalem Hass. Gott wird also auf krasseste Weise abgelehnt. Damit steht er auf der Seite aller Abgelehnter und aller Geprügelter und aller Benutzter und aller Unrechtleidender. Fasziniert mich am Kreuz. Und irgendwo merke ich glaube, damit kann ich trotzdem sagen, damit steht er auch auf meiner Seite. Ich sage nicht, dass wir alle Opfer sind und niemand ist Täter und dass wir alle gleich viel Schuld auf uns laden in verschiedenen Dingen. Nee, man kann nicht einfach sagen, alle gleich. So, es gibt Täter und es gibt Opfer in verschiedenen Situationen, ja. Aber letztlich sind wir alle Menschen, die es aus Gottes Sicht wert sind, dass sie geliebt werden, wie groß ihre Tat auch sein mag. Man sagt am Kreuz, vergibt Gott uns unsere Sünden. Ne? Wie soll man das eigentlich verstehen? Ich versuche es mal so. Ich finde den Gedanken nicht so sehr hilfreich. Gott vergibt uns am Kreuz, weil er einen anderen, nämlich seinen Sohn, für uns leiden lässt. Also der kann uns nicht einfach so vergeben, der braucht schon ein Opfer. Das wird dem Gedanken nicht gerecht, dass Gott selbst in Christus ist. Selbst der Leidende. Ich versuche es mal so. Immer wenn jemand an dir schuldig wird, dann hast du im Prinzip drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es sind vier, aber ich sage jetzt erstmal die drei normalen. Du kannst das ignorieren. Sind wir mal da oben bei der Tat. Ja? Du kannst das ignorieren. Das ist möglich, solange das nicht so schlimm ist, was jemand dir angetan hat. Also du leihst jemand dein Auto, der fährt einen Kratzer rein. Er sagt dir nichts, aber du merkst es trotzdem. Und okay, das ist schon gar nicht so einfach. Ne? Aber gut, also vielleicht kannst du das ignorieren, solange das ein Einzelfall bleibt und so. So. Oder irgendjemand sagt nicht so nette Dinge über dich bei anderen. Das kannst du eigentlich nicht ignorieren. Aber jetzt mal angenommen, die Person, die kennst du eigentlich gar nicht so gut. Und die Person, die das sagt, ist auch irgendwie weit weg von dir. Also irgendjemand schreibt irgendwas Schlechtes über dich irgendwo. Okay, also ignorieren ist eine reale Möglichkeit, wenn entweder die Sache nicht so schlimm ist oder die Person, um die es geht, weit weg und für uns nicht wichtig. Dann ist das eine reale Möglichkeit, um mit Schuld umzugehen. Die zweite Möglichkeit ist vergelten. In der archaischen Form wäre das einfach die Rache. In der zivilisierten Form wäre das vor Gericht gehen und ein Urteil erwirken und dann Strafe oder so. Vergeltung. Die dritte Möglichkeit wäre nachtragen. Also das ist dann, wenn du es nicht ignorieren kannst, weil es zu weh tut, aber der andere auch irgendwie nicht einsieht oder sich nicht entschuldigt oder niemand zieht ihn zur Rechenschaft. Also es wird keine Gerechtigkeit hergestellt. Und dann trägt man es ihm halt nach. So, das sind die drei Möglichkeiten. In allen drei Fällen, beim Ignorieren, beim Vergelten, beim Nachtragen, wird die Beziehung zerstört. Im ersten Fall ist sie nur vielleicht halt nicht so da. Oder die Sache ist so klein. Selbst das, du leistest ihm vielleicht dein Auto nie wieder. Na, jedenfalls, die Beziehung wird in allen drei Fällen gestört. Nichts schafft die Schuld wirklich aus der Welt. Sogar die Vergeltung nicht. Passiert ist es trotzdem. Man kann es nicht wieder gut machen. Das ist das Dilemma. Und nur der vierte Weg kann, was die anderen drei nicht können. Und der lautet vergeben. Das ist jetzt wieder da unten. Vergebung macht nicht die Schuld bagatellisieren. Naja, komm, ist gut, ist nicht so, wollen wir mal nicht drüber reden. Sondern Vergebung fühlt diesen Schmerz, den die Schuld angerichtet hat. Aber Vergebung tut dann etwas unglaublich Großartiges. Sie unterscheidet nämlich zwischen der Tat, die sieht sie, die ist passiert, die tut weh, und dem Menschen, dem Täter da oben, der eigentlich ein liebenswerter Mensch ist. Und das ist nicht nur, weil er ein netter Mensch ist, sondern jeder Mensch ist ein liebenswerter Mensch aus Gottes Sicht. Die Beziehung zu diesem Menschen wiegt schwerer als die Tat. Das tut die Vergebung. Sie unterscheidet dazwischen. Das fällt uns in der Regel, wir können ja auch vergeben, ne? Das fällt uns leicht in der Regel bei Menschen, die wir sehr lieben. Ja, je mehr wir jemand lieben, desto größeren Schmerz, den die Person uns antut, können wir aushalten. Aber es hat seine Grenzen. Wir Menschen sind da begrenzt. Das geht nicht grenzenlos. So, und genau das sehe ich am Kreuz. Ja, Gott erleidet den Schmerz menschlicher Ablehnung. Und dieser Schmerz wird nicht einfach ignoriert, macht nichts oder so, sondern der wird erlitten. Der wird aber auch nicht vergolten. Es wird nicht zurückgeschlagen. Jesus nannte das Feindesliebe und er macht damit ernst. Weil er sagt, nur so kann man Schuld überwinden. Vergeben geht nicht ohne, dass man den Schmerz trägt, den das kostet. Es trägt immer der den Schmerz, der vergibt. Und am Kreuz zeigt Gott, dass der Mensch ihm immer wichtiger ist als seine Tat. Im Lukas-Evangelium, das war jetzt im Johannes-Evangelium nicht da, im Lukas-Evangelium steht, dass Jesus am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Unterscheidung zwischen Tat und Mensch. Darum hebt Gott am Kreuz diese Trennung auf, die zwischen uns und ihm. Und darum ist das Kreuz ein Sieg über das Böse. das sich durchzieht durch unsere kleinen Alltäglichkeiten bis hin zu den Weltkonflikten, zu den Kriegen, Terroranschlägen. Du kannst auch die Natur-Umweltverschmutzung noch mit da reinnehmen. Ist auch was wir anrichten. So, das alles geschieht natürlich weiterhin und trotzdem ist dieses Kreuz ein Sieg. Am Kreuz bricht einer die Macht dieser Spirale, dieser Gewaltspirale, weil sich hier Liebe bis zum Tod nicht zum Zurückschlagen hinreißen lässt. Und weil das nicht menschliche Liebe des Menschen Jesus von Nazareth ist, sondern göttliche Liebe, darum liegt da drin die Hoffnung, dass es eine größere Macht als das Böse gibt und das ist Gottes Liebe. Nicht unsere, aber seine. So, damit bin ich am Schluss. Darum ist mein Versagen da drin aufgehoben. Und deines auch. Und euers. Und darum kannst du, wenn du magst, dieses Geschenk einfach annehmen. Ist ein Geschenk, kannst du nichts zu tun. Ist einfach für dich. Und das, wenn man das annimmt, dann nennt man das Glauben. Ich glaube das, was das Glaubensbekenntnis formuliert. Eine Ausdrucksform, diesem Glauben Ausdruck zu verleihen, ist das Abendmahl oder in der katholischen Kirche die Eucharistie oder das Herrenmahl oder die Mahlfeier oder wie immer das genannt wird. Ja? Und das könnt ihr gleich tun. Ihr könnt gleich nach vorne kommen und hier vorne Brot und Saft bekommen. Und wichtig ist mir, dass ihr euch heute bewusst ist, wenn du das tust, dann ist das praktisch wie ein Bekenntnis. Wir reden hier über das Glaubensbekenntnis. Wie ein Bekenntnis, ja, brauche ich. Deswegen gehe ich nach vorne. Das will ich annehmen. So. Und deswegen wird dir dann hier vorne auch jemand, anders als sonst, Vergebung zusprechen. Der wird dir einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Also wenn du teilnimmst am Abendmahl gleich, dann ist das ein Ausdruck, ich brauche das, das ist für mich geschehen, das möchte ich. Das trägt mein Versagen. Ich kann das nämlich nie alleine tragen. Ich glaube an das Leben nach dem Leiden. Ich glaube das. Ich glaube an die Hoffnung, die diese Welt hat. Und ich bin Gott dankbar für seine Solidarität mit den Opfern, auch mit mir, wo ich Opfer bin. Und ich bin Gott dankbar für seine Liebe zu Tätern, auch wo ich der Täter bin. Und er unterscheidet zwischen mir und meiner Tat. Und deshalb glaube ich, dass das Kreuz ein Sieg über das Böse ist. Also wenn du heute hier nach vorne kommst, du kannst auch einfach sitzen bleiben, wenn du das nicht möchtest oder wenn dir heute nicht danach ist oder so. Aber wenn du heute nach vorne kommst, ist das praktisch wie ein Bekenntnis. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, was diese Einladung ausdrückt. Dieser Christus, der sagt, hey, ich bin anders, als du denkst. Und wenn du magst, dann glaub mir und komm mit.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.